MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks, zum Nachhören.
Figaro trifft.
Fangen wir jetzt an, über Ihre Ängste
Kennen
zu
Sie
reden.
Sich als Schauspieler in Hannah Müller
spielen? Die Oberlippe mit dem Fuß
richtig geil
für den Fuß. Naja, das soll doch vielleicht jemand anders
im Mund
machen.
Zu haben.
Also ich bin ja, das ist ja hier wie zu Hause.
Figaro trifft.
Das ist ja nicht wie zu Hause, das ist ein Studio, wobei das möglicherweise für den heutigen Gast dann zu Hause war und ist. Helmut Kopetzky, Radio-Feature-Autor und Regisseur aus Fulda. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Möchten wir klären, was ein Feature ist? Ist ein Feature ein Dokumentarfilm ohne Bild?
Das habe ich befürchtet, dass Sie danach fragen würden. Die Definition ist natürlich fast das Schwierigste, weil jeder seine eigene Definition hat. Mhm. Gott sei Dank haben wir keine Definition, die allgemein gültig ist.
Aber was Langes ist es schon.
Es ist was Langes, das ist schon mal charakteristisch.
30 Minuten plus ist es die
ja,
Grenze?
Ja, so würde ich das sehen, weil Feature bedeutet tiefer graben in ein Thema. Und wenn ich nur wenig Zeit habe, 5 Minuten, 3 Minuten, kann ich natürlich eigentlich nur an der Oberfläche graben. Was jetzt keine Abwertung der Kollegen und Kolleginnen ist, die kurze Beiträge machen.
Für diese Bemerkung bin ich sehr dankbar.
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe großen Respekt davon. Ich habe auch mit 3 Minuten angefangen.
Und was ist jetzt ein Feature?
Was ist ein Feature? Ich habe auf meiner Homepage das ungefähr beschrieben als ein längeres, dramaturgisch gestaltenes Radiostück, das sich um ein allgemeingültiges, viele Menschen interessierendes Thema dreht, möglichst ein heißes Thema, das es von allen Seiten oder möglichst vielen Seiten beleuchtet.
Und was macht ein Feature-Autor, Journalismus oder Kunst?
Naja, das wäre auch sowieso, was ich eben sagte, noch die halbe Wahrheit. Weil das Wort Autor ist sehr wichtig dabei. Es ist etwas sehr Persönliches. Wir sind nicht verpflichtet, objektiv zu sein in dem üblichen Sinne. Das ist ein sehr missbrauchtes Wort, die Objektivität, was eigentlich mehr bedeutet neutral. Mich geht das alles nichts an, was ich Ihnen präsentiere. Damit habe ich nichts zu tun. Wir haben sehr viel damit zu tun. Kunst höre ich auch nicht so gerne. Denn ich komme aus dem Journalismus, ich komme aus dem Zeitungsjournalismus und fühle mich da eigentlich immer noch zu Hause. Es ist erweiterter Journalismus, würde ich sagen, mit allen Mitteln des akustischen Mediums.
Können wir das vielleicht konkretisieren? Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Helmut Kopetzky die erste Produktion in der Feature-Abteilung des Senderfreies Berlin, des SFB, über Freddie Quinn gemacht hat. 1974, da waren Sie 34 Jahre alt, ein gereifter Mann mit hohem Reflexionsvermögen und einer gehörigen kritischen Distanz, nehme ich an, zu Freddie Quinn.
Aber sicher. Ich meine, der Mann hat mich fasziniert, sonst hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Also man muss natürlich sich für das Thema sehr interessieren, auch für die Menschen, mit denen man zu tun hat. Man kann nicht mit einer Distanz rangehen in erster Linie. Aber natürlich waren wir noch die aus den 68er Jahren übrig gebliebenen, die das selbstverständlich auch als Ware betrachtet und analysiert haben. Und Freddie Quinn war natürlich auch eine Ware auf dem Markt. Also es gab zwei Ansichten dazu. Einmal eine gewisse ein Interesse. Ich habe ihn ja persönlich dann auch sehr genau kennengelernt. Andererseits eine analytische Distanz zu dem Thema.
Und was konnten Sie in dem Feature jetzt Neues leisten in der Herangehensweise? Was war da anders als mit einem langen Zeitungsartikel, mit einer Reportage oder einem Fernsehfilm?
Naja, neu war für mich vor allem schon in diesem ersten eigentlichen Feature, in der Feature-Abteilung, die persönliche Nähe zu dem Thema. Also eine gewisse menschliche Wärme auch. Es ist keine kalte analytische Distanz gewesen. Ich habe also versucht, diesen Mann wirklich zu verstehen. Ich habe mich selbst als einen kritischen Fan geoutet dabei und habe gleich am Anfang gesagt, ich bin ein Autor, ich lebe von dem, was ich hier mache. Das wurde gleich am Anfang gesagt. Also das Ich tauchte da sofort auf. Und das war zu diesem Zeitpunkt damals noch nicht so allgemein üblich. Feature galt immer so als etwas Neutrales, etwas auch ein bisschen Graues, Staubiges. Und ich wollte gleich zeigen, ich bin da gewesen, ich habe mit ihm gesprochen, ich interessiere mich für ihn. Mhm. Ich bin sogar ein klein bisschen Fan. Aber das heißt nicht, dass ich natürlich mit allem einverstanden
bin. Also das ist meine Sicht auf die Dinge und so bin ich dahin gekommen.
Genau.
und das hat er mir
erzählt.
Eine gewisse
Transparenz.
Ein großes Thema für Männer ihres Jahrgangs, weit darüber hinaus. In den 70er, 60er und 70er Jahren war zweifellos auch die Auseinandersetzung mit Weltkrieg und Holocaust. Und da kommen wir zu einem weiteren großen Thema, was Ihr Berufsleben mit dominiert hat. Und ich würde vorschlagen, damit wir auch einen Höreindruck von dem bekommen, was Sie gemacht haben in den 70er Jahren, einen Ausschnitt aus der Sendung In den Tod, Hurra, deutsche Jugendregimenter vor Langemark aus dem Jahr 1979. Zwei kleine Minuten.
Ein historisches Militärgemälde war es. So wie die Deutschen aufmarschierten über das breite Feld, einen neben den anderen. Und die zweite Reihe kam und die dritte und so weiter, immer nur, ach Mensch, haben sie hier viele Verwundete und Toten gelassen.
They came in their military honors with their peaked hats. Hundreds upon hundreds of young German boys.
Sie kamen in ihren akkuraten Uniformen mit ihren Pickelhauben. Hunderte und immer wieder Hunderte von blutjungen Deutschen.
And for every Englishman or for every Britisher that's killed, there must be dozens of Germans falling.
Für jeden Engländer, der fiel, sind Dutzende von Deutschen gefallen.
And they were falling all over the place.
Sie lagen überall.
They were coming, no dot and a dodge anything or creeping along. They were standing up, coming with their guns.
Sie kamen aufrecht,
with their rifles,
völlig ungedeckt,
with their bayonets,
mit Gewehr und Bajonett.
And you had no alternative but to pop them off.
Man konnte gar nicht anders, als sie abknallen.
You could pick your spot. There were so many of them.
Es waren so viele. Man hielt einfach rein.
Links und rechts, soweit wie ich sehen konnte, waren die gefallenen Deutschen Freiwilligen. Alle tot und hingemäht. Und an einen Kameraden kann ich mich noch besonders gut erinnern. Der lag ungefähr so 10, 20 Meter von mir entfernt und da habe ich vom Bahndamm ihn dann liegen sehen. Und das war ein junger, hübscher Freiwilliger, der nicht gleich tot gewesen war. Und er hatte blondes Haar und blonde Locken. Und der lag da und das Gesicht zu mir gewendet, als ob er schliefe. Und der Wind spielte so in seinen Locken. Das werde ich niemals vergessen.
Erinnerungen von deutschen und britischen Soldaten, die sich an der Westfront im Herbst 1914 unmittelbar gegenüberlagen. Etwas Wichtiges, dramaturgisch interessant und eindringlich erzählen. Was ist Ihnen hier gelungen?
Ja, zunächst mal war das ein wichtiges Thema meiner Generation. Das hat uns alle beschäftigt, also über Krieg und Drittes Reich und auch die Vorgeschichte. Vor allem davon habe ich selbst vielleicht 30 Sendungen gemacht.
Die Zeitzeugen reden lassen und das auch konservieren, war das ein wichtiger Gedanke
dabei? Also man musste sie erst mal finden natürlich, und zwar genau diejenigen, die auf der anderen Seite hinter ihren Schützengräben lagen in England. Und es waren ja die Letzten, die überhaupt noch am Leben waren damals, auch von den Deutschen. Das war das erste Mal gewesen. Und dann eben beide Seiten darzustellen. Denn es heißt ja, die Kriegsfreiwilligen, die deutschen Kriegsfreiwilligen, natürlich waren die nicht freiwillig. Das wissen wir ja heute inzwischen. Ne? Also sie haben sich als Freiwillige gefühlt, aber ich würde heute sagen, sie waren natürlich ferngesteuert durch einen bestimmten Rausch, der erzeugt worden war. Und die hätten sich mit diesen englischen jungen Soldaten wahrscheinlich aufs Beste verstanden, wenn sie sie in anderen Zeiten kennengelernt hätten.
Nochmal zurück zur von Ihnen schon angesprochenen Subjektivität. Helmut Kopetzky, der Autor, soll sagen, wer er ist, welche Position er einnimmt, von welchem Standpunkt aus er dem Hörer etwas erzählt. Das tun Sie auf sehr, sehr persönliche Art und Weise in einem Feature Auch ich war ein Bittschön. Da setzen Sie sich mit Ihrer Heimat in Nordmähren auseinander, mit Ihrer Heimatstadt Mähre-Schönberg, heute Schumperg, richtig ausgesprochen. Richtig. Ist es nicht auch ein bisschen selbstbewusst auf die Spitze getrieben, zu denken, dass man selber so eine Art Repräsentant einer großen Gruppe und einer bestimmten Zeit sein kann?
Man kann es auch umgekehrt sagen. Wenn ich behaupte, das, was ich hier im Radio erzähle, sei nun die ganze Wahrheit über ein Thema, ich halte mich selbst raus und ich erwecke den Eindruck, als sei die Welt so, dann finde ich das viel bedenklicher. Das ist diese Pseudo-Objektivität. Denn alles, was wir im Rundfunk darstellen, ist ja subjektiv. Ich habe das erlebt, ich bin dort gewesen. Nicht das Medium, nicht das Radio, nicht das Feature, sondern ich war dort. Ich kann also nur von meinem Standpunkt etwas schildern. Und abgesehen davon werden auch die Hörer sich natürlich viel näher an dem Thema fühlen, wenn ich diese persönliche Sicht überzeugend darstellen kann. Das heißt, sie merken, da ist jemand, denen geht das was an.
Dann lassen wir Sie erzählen. In dieser Produktion, die 1993 auch eine deutsch-tschechische Zusammenarbeit,
ja,
eine
war,
der ersten
soweit
war.
Soweit wir dachten, die erste im Feature-Bereich, ja. Die erste Koproduktion mit dem tschechischen Rundfunk. Hatte damals auch den Prix Europa bekommen oder
1995.
Vorläufer, Prix Futura.
Ja.
Die tschechische Fassung, was ich ganz besonders schön fand, die habe ich auch in Prag produziert mit dem Kollegen Zdeněk Boček, der inzwischen leider gestorben ist. Ein ganz mutiger Mann, denn damals gehörte in der Tschechischen Republik noch recht viel Mut dazu, dieses Thema so ausführlich anzupacken.
Und wir hören zwei Ausschnitte. Zum einen Erinnerung an die Deportation von Helmut Kopecký, die von ihm im Sommer 1946 erlebt wurde, und gleich anschließend ein Brief an die Stadt Šumperk. Man möge sich keine Sorgen machen, die Vergangenheit sei soweit aufgearbeitet, viel besser formuliert.
Der Brief, muss ich dazu sagen, war der Rahmen dieser Sendung. Er richtete sich an die dortigen Behörden. Es war ein Pseudobrief, den ich natürlich nie geschrieben habe. Es war schon eine Auseinandersetzung mit den Landsmannschaften, die durchaus ihr Recht haben zu existieren, was mich immer persönlich, und da kommt das Persönliche hinein, immer sehr geärgert hat, dass andere für mich sprachen, weil alle Bitschöns, wie wir genannt wurden damals, also alle Deportierten, fühlten sich da nicht vertreten. Und das wollte ich einfach damit deutlich machen. Ich verzichte in diesem Brief auf das, was wir dort noch an Liegenschaften, an einem Haus und so weiter hatten. Definitiv, das war ein Akt
der deutsch-tschechischen Versöhnung.
Sozusagen.
Auch so kann man es hochpolitisch offiziell formulieren. Auch ich war ein Bitteschön, diese beiden Ausschnitte aus dem Feature von Helmut Kopecký.
Vyšel jsem ze školy a nesměli jsme jít do práce, nikde do fabriky nebo to. Češi.
Als Tscheche konnte ich mich um keine andere Arbeit bewerben, nur am Hofe eines Bauern zu dienen. Und ich durfte in keine Lehre gehen oder ich konnte also an nichts Besseres denken als nur Arbeit auf dem Felde oder so.
Dieser alte Mann in Jarkas Elternhaus war pensionierter Eisenbahner. Er hatte 1946-47 mitgeholfen, auf dem Bahnhof Šumperk Deutsche in die Güterzüge zu verladen. Alte Leute, Kinder. Vielleicht ja auch mich. Der nächste Zug von Šumperk nach Hanuševice ging in 10 Minuten. Eine Gruppe Schüler hatte sich versammelt, fröhlich schwatzend. Ich nahm an, sie freuten sich schon auf die Ferien im Gebirge. Freilich konnte ich sie nicht verstehen. Ihr Gepäck war auf dem Bahnsteig aufgeschichtet. Rucksäcke und Zeltstangen und rußgeschwärzte Kochtöpfe. Und wieder sah ich diesen alten Film. Die Kamera im Kopf schwenkt über Hausrat, eingehüllt in weiße Leintücher und Decken. Kinder sitzen auf den Bündelhalden. Menschen, Koffer, alles durcheinander, wie nach einem Erdstoß. Katastrophenbilder. Großaufnahmen zeigen Essgeschirre, Suppenkellen, Listen, Stempel, Schwesternhauben mit dem Roten Kreuz. Auf einem Holztisch werden Schmuckstücke sortiert. Und da bin ich, mitten im Gedränge. Mutter ruft, niemand fasst mein Kind an. Großmutter lehnt abseits an der Mauer. Sie muss sich erbrechen. Die große schwarze Lok. Ich will dorthin laufen. Aber meine Mutter hält mich eisern fest.
Peter Simonicek spricht für Helmut Kopecký. Mhm. Richtig? Ihre Erinnerung.
Ja, ich habe mehr und mehr in den letzten Sendungen auch selbst gesprochen, weil immer von Kollegen bei internationalen Treffen immer die Frage kam, warum sprichst du nicht selbst?
Wir Wenn du schon sagst, mach es selbst.
Diese Tradition hatten wir hier nicht. Wir haben eine andere Tradition als zum Beispiel die Skandinavier, aber ich habe das mir doch angewöhnt. Also dieses Projekt war für uns sehr bewegend. Und wenn ich sage für uns, meine ich auch meine Frau dazu, weil wir arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, zwar mit verteilten Rollen sozusagen, aber wir stammen auch beide aus dieser Gegend und wir hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt, wenn wir nicht deportiert worden wären. Denn zwischen ihrem Geburtsort und meinem Geburtsort liegt ein steiler Berg, den man damals zumindest mit Fahrrädern und so weiter kaum überwunden hätte. Wir haben uns also dann im Westen, in Fulda, wo wir jetzt wieder wohnen, kennengelernt. Und das wäre sonst wahrscheinlich gar nicht passiert. Wie gesagt, sehr bewegend, diese Geschichten. Und der tschechische Rundfunk machte eine 4-stündige Sendung daraus mit Diskussionen mit tschechischer Musik, deutscher Musik und so weiter, was großes Aufsehen machte und auch sehr viele böse Briefe damals noch produzierte in der Tschechischen Republik. Aber wir haben das eben durchgestanden und es war etwas, woran wir beide oft noch denken müssen und viel darüber reden.
Zumal ja inhaltlich auch noch etwas kam, nämlich dieser fiktive Brief, der dem Feature den Rahmen gab. Auch ich war ein Bitteschön, das Feature, eine Koproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Tschechischen Rundfunk aus dem Jahr 93. Und jetzt dieser Brief, in dem Helmut Kopecký sein Ich sprechen lässt, dass er auf alles verzichtet. Bitteschön.
Am letzten Abend saß ich mit Jarka aus Prag in der verschlissenen Pracht des Hotel Grand in Schumberg. Wir sprachen über dieses unselige Aug-um-Auge-Spiel. Meine Leute, deine Leute. Sollte das denn niemals aufhören? Wir haben nichts beschönigt, nichts verharmlost. Wir zogen eine saubere Bilanz. Abwechselnd tranken wir ein Pivo aus Hanuschowice und ein Bier aus Hansdorf, wie Hanuschowice einmal hieß. Na zdravi, prosit, auf die Zukunft. Vielleicht schicke ich doch diesen Brief nach Schumberg. Sehr verehrte Stadtverwaltung, auf den Anfang meines Schreibens zurückkommend wiederhole ich den unumstößlichen Verzicht auf alle Ansprüche aus den genannten Liegenschaften, siehe oben. Dies bedeutet nicht mein Einverständnis mit der Tatsache und Form der Aussiedlung im Sommer 1946. Ich schließe hier nur eine Rechnung ab. Sie würde niemals aufgehen. Deshalb dieser Schlussstrich. Mit den besten Grüßen, Helmut Kopecký. PS, mein Sohn, geboren 1976, trägt den Namen Jan Kopecký. Wie Jan Hus, Jan Palach, Jan Neruda, Jan Ledecký, Jan Kanisa, Jan Podmieschil. Dies zu Ihrer Kenntnis.
Aus dem Feature. Auch ich war ein Bitteschön von Helmut Kopecký zu Gast bei Figaro trifft. Ihre Geschichte erzählen Sie hier, 1940 in Nordmähren geboren, 1946 die Vertreibung, die Aussiedlung nach Fulda in Hessen. Dort sind Sie aufgewachsen und Sie sind aufgewachsen und Sie formulieren das sehr, sehr irritierend, aber selbstverständlich ohne zwei Väter. Wie kann man ohne zwei Väter aufwachsen?
Ja. Das gehört natürlich zu der Geschichte dazu. Ich habe übrigens darüber dann nochmal eine Sendung gemacht, die hieß Männer im Mutterland. Das heißt, wie wächst man im Schatten einer übermächtigen Mutter auf? Und die waren alle eiserne Frauen damals, die ihre Kinder durchgebracht haben. Mein leiblicher Vater ist am Anfang des Russlandfeldzugs gefallen oder gestorben. Und der zweite am Ende. Das heißt, meine Mutter hat nochmal geheiratet und der Stiefvater ist auch in Russland geblieben, was dann also zur Folge hatte, dass meine Mutter, nachdem sie 9 Jahre gewartet hatte, ob er nicht doch nach Hause kommt, dann für, ich glaube, 8 oder 9 Jahre in einer geschlossenen Anstalt verschwunden ist. Also es gehört zu diesem ganzen Komplex Krieg, Hitlerismus, Vorgeschichte und so weiter dazu. Also es ist eine endlose Nachkriegszeit in dem Sinn.
Und die Übermutter und die Auseinandersetzung mit der Übermutter und das Streben nach Unabhängigkeit führen Sie auch immer wieder als Begründung dafür an, dass diese Radiotätigkeit, die Sie sich dann gesucht haben, letztendlich ideal für Sie ist.
Eigentlich ja.
Unabhängig, alleine, Einzelkämpfer.
Ja, wir hatten ja auch noch Botschaften. um das mal so zu nennen. Wenn man das heute jemand sagt, dann erntet man nur Lächeln. Aber ich denke, meine Generation gerade so in den ersten Jahrzehnten, ersten 20 Jahren vielleicht nach dem Krieg, haben uns wirklich so als dem Projekt der Aufklärung verpflichtet gefühlt. Wir wollten wirklich etwas verändern. Und daran glaube ich immer noch, wenn ich auch weiß, wie wenig wir mit einer einzigen Sendung ausrichten können.
Figaro trifft.
Figaro trifft Helmut Kopetzky, Radio-Feature-Autor und Regisseur aus Fulda. Aufgewachsen in Fulda nach der Vertreibung aus seiner nordmährischen Heimat. Fulda, Helmut Kopetzky, ist für einen jungen Menschen wahrscheinlich nicht der Ort, an den er sich träumt, sondern Berlin war damals schon die Stadt, in der man sein wollte. Sie haben dort Theaterwissenschaft studiert und sind als Theaterregisseur, als Jungregisseur so furios gescheitert, dass Sie gleich wieder nach Fulda zurückgefahren
sind. Woher wissen Sie das?
Ja, ich versuche das jetzt ein bisschen abzukürzen.
Ja, an der Studentenbühne ist das gewesen. Und ich bin dann erst mal ein Vierteljahr bei einem Freund in Irland untergetaucht und habe mich da verborgen. Und dann habe ich da weitergemacht, wo ich angefangen hatte. Ich habe da also volontiert in Fulda bei der Regionalzeitung. Habe dann da weitergemacht als Zeitungsjournalist und ich denke, das war die beste Ausbildung, die man eigentlich haben kann. Das ist natürlich eine harte Geschichte, weil sie dort alles machen müssen, eben von der Kunstausstellung bis zur Rinderschau und prämierten Hühnern, die man dann beschreiben musste und alles das. Das ist gut, wenn man das mal gemacht hat.
Und den Weltreisenden haben Sie aber auch, wollen wir nicht verschweigen, schon geprobt, 61, 62, 63 freiwillige Arbeitseinsätze in Marokko, ja. Griechenland und Israel.
Ja, ja.
Was Kibbutz, waren denn das?
Es gehörte ja mit noch zu diesem Komplex Nachkrieg und Nachkriegsgeneration.
Die Welt entdecken und auf neue Fall, Lebensformen kennenlernen. Ja. Dann beim Feature gelandet und dort seit Jahrzehnten tätig. Und wenn Sie die Welt bereisen, wie belauscht man die Welt? Welche Erinnerungen haben Sie? Haben Sie Bilder oder haben Sie Töne als Erinnerung?
Also zunächst mal muss man sagen, es ist eine akustische Gattung. Das ist ganz wichtig und das ist nicht jedem vielleicht geläufig, der heute etwas macht, was sich Feature nennt. Das Wort wird, wie gesagt, ein bisschen inflationär gehandhabt. Ich versuche also, wenn ich etwas aufgenommen habe, dann einen Abstand zu gewinnen, dass es mir wieder fremd wird und dass ich es wirklich überwiegend mit den Ohren höre. Wenn ich also frisch nach Hause komme von einer Reise, dann sind die optischen Eindrücke natürlich auch noch sehr stark. Mhm. Die sind manchmal stärker als die akustischen zunächst. Und die muss ich erstmal ein bisschen zurückdrängen. Und deswegen versuche ich dann das Material liegen lassen. Früher, wir haben intern gesagt, ausbluten, so dass man das wieder frisch hört. Und zwar mit den Ohren, weil ich ja da nichts mehr sehen kann.
Sie machen viele Seminare mit jungen Nachwuchskräften und stellen da hin und wieder fest, dass diese Menschen offensichtlich eine Qualität des Hörens nicht haben, verloren haben oder nicht gewinnen konnten. Was ist das für eine Qualität des Hörens, die wir vielleicht nicht mehr so haben?
Man muss sagen, Feature machen ist überhaupt eine sehr vielfältige Art. Ich betrachte es immer als Lebensform. Vielleicht kann man nachher mal drüber sprechen, was das für einen Alltag bedeutet, wenn man verheiratet ist.
Die trockene Studioluft und Leben und Arbeit ist eins.
Möglichst wenig Studio und möglichst viel unterwegs. Es ist natürlich auch eine akustische Neugier, die heute nicht gerade gepflegt wird, auf jeden Fall. Also das versuche ich natürlich auch zu vermitteln dabei. Aber vor allem versuche ich zu vermitteln, dass man selbst ist oder dass diese Teilnehmer sie selbst sind, dass sie das wieder lernen. Dass sie also, wenn sie über irgendetwas berichten, als ganzer Mensch darüber berichten, was sie hören, was sie sehen, was sie riechen, was ihnen durch den Kopf geht und nicht sozusagen ein Ergebnis mitbringen, das man ihnen vorher schon gesagt hat. Also du gehst und bringst ein paar O-Töne und die sollten möglichst so und so sein. Mhm. Also es ist Abenteuer. Es hat viel mit Abenteuer zu tun.
Aber Sie kriegen dann von den Nachwuchsleuten schon manchmal zu hören, Herr Kopetzky, Sie haben selbstverständlich recht. Wenn das Format nicht wäre, hätten Sie vollkommen recht. Aber es gibt das Format.
Das höre ich immer am Anfang und dann sage ich meistens Ottavio Paz, der hat gesagt, Utopien sind die Träume der Vernunft. Das steht am Anfang ganz groß an der Wand sozusagen. Vergesst jetzt mal alle eure Beschränkungen. Mhm. Träumt mal 3-4 Tage lang Und am Ende wollen sie alle losziehen und natürlich große Features machen. Und das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, nicht? Aber es ist ganz gut, da mal einzutauchen in diese
Vielfalt-Ihr-Form. Wenn Sie dann von solchen Sachen erzählen wie ein Europa-Klangbild, was Sie für den Hessischen Rundfunk gemacht haben, was dann zarte 13 Stunden dort 16 Stunden zu hören war. Sie sind monatelang herumgereist
mit meiner Frau zusammen, mit dem Auto, haben 33 Länder in Europa mit dem Auto abgeklappert.
Und Irland war auch dabei und Dublin war auch dabei. Und da ist diese Szene zum Beispiel entstanden.
So I stayed there and only 3.20 a pound. Round steak bits there, 189 a pound.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, not your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to become when you found something going on. So take your time.
Ich hoffe, Sie haben die Adresse, Helmut Kopetzky, von diesem Kind.
Es ist natürlich nicht. Das war in der Moore Street in Dublin. Es war ein vielleicht 8 oder 9 Jahre altes Tinkermädchen. Das ist also das fahrende Volk in Irland, die gebettelt hat und für das Geld, das sie einnahmen, dann irgendwelche Schlager getrellert hat.
Das, was wir da jetzt gehört haben.
Das war das Mädchen.
Ist das, was Sie bekommen haben mit dem Mikrofon oder ist das jetzt schon eine Mischung gewesen?
Nein. Also ich meine, Mischung insofern, als man die Aufnahmen natürlich komprimiert etwas. Die wirkliche Dauer einer Szene ist etwas völlig anderes als die Dauer nachher im Radio.
Na, Sie komprimieren geografisch, wie ich mir habe sagen lassen, von Bastian Wertzjoch, der mal einen Workshop bei Ihnen gemacht hat und da hatten Sie ein Beispiel aus Israel.
Ja.
Also Muezzin ruft dann die Konferenz von israelischen Soldaten, irgendwelche Kontakte, dann ein trauriges Huhn, was über eine palästinensische Steppe läuft und das Ganze kilometerweit auseinander und sie fahren es zusammen und verdichten es.
Das hatte aber eine bestimmte inhaltliche Komponente gehabt. Das war das Ende einer Sendung über das Westjordanland und sollte eigentlich zeigen, wie ähnlich sich der Ruf des Muezzins und die Gebete der dort versammelten Torah-Schüler anhören, wenn man die zusammenhört, wie ähnlich sich auch diese beiden Völker letzten Endes sind.
Ist das versucht auszudrücken. Ist das Manipulation, Herr Kopetzky?
Natürlich.
Ist das legitim?
Ja, natürlich. Manipulation bedeutet ja nur, dass wir etwas von Manus von der Hand in die Hand nehmen und damit umgehen. Es kommt natürlich darauf an, dass ich das Deutliche mache, dass ich das auch getan habe und zu welchem Zweck ich das getan habe. Zum anderen muss ich den Hörern also das Gefühl geben, dass ich mit einer positiven Haltung an das Thema herangehe und sie also jetzt nicht in das Licht führen will oder manipulieren in dem anderen Sinn möchte. Das ist eine Frage des Vertrauens. Dieses Vertrauen muss ich schaffen, auf der anderen Seite sozusagen des Lautsprechers. Wenn mir das nicht gelingt, dann kann ich den Leuten alles Mögliche erzählen. Sie werden es mir nicht glauben. Das war dort eigentlich eine so schlüssige Endszene in dieser betreffenden Sendung, dass, glaube ich, mir alle das mehr oder weniger abgenommen haben. Das habe ich bei den Seminaren gemerkt. Und ich denke schon, dass das legitim ist.
Figaro trifft Helmut Kopetzky, Radio-Feature-Autor und Regisseur aus Fulda. Und das seit Jahrzehnten Autor und Regisseur Helmut Kopetzky. Und Sie haben gesagt, mit welcher Leidenschaft und welcher Haltung die jungen Regisseure in den 60er und 70er Jahren und Autoren etwas verändern wollten, die Welt besser machen wollten. Und das ist ja manchmal auch nicht gelungen. Zum Beispiel erinnern wir an den großen Peter Leonhard Braun, jahrzehntelang Feature-Chef beim Sender Freies Berlin. Legendär, seine stereophone Dokumentation über industrielle Tierzucht, Hühner, 1967. Ja. Technisch eine Legende geworden, dieses Stück. Aber wir stellen fest, die industrielle Tierzucht erfreut sich bester Gesundheit.
Ja, natürlich. Wir müssen es immer wieder versuchen. Auf jeden Fall. Damals war das wirklich etwas, was neu war, was auch wahrgenommen wurde in den Printmedien, was kommentiert wurde, weil das wirklich nur ganz wenige Leute wussten. Aber wichtiger jetzt einmal für die Gattung war das, was der Braun genannt hat, die Emanzipation des Originaltons. Denn das hat er eingeführt in das Feature, was es ja vorher schon gab, was aber noch Mono war. Ich habe ja auch noch Mono angefangen. Der Originalton, der die gleichberechtigte Rolle spielt wie der Text. Das kam einfach dadurch, dass die Stereophonie tragbar wurde, sagen wir mal vereinfacht. Und er hat erkannt, was das für Möglichkeiten bietet in unserem Informationsmedium.
So, und jetzt mal vom Technischen zurück aufs Inhaltliche. Ja. Sie hatten ja gesagt, das Feature kann eine wesentliche Rolle spielen im gesellschaftlichen Diskurs. Hat das in zurückliegenden Jahrzehnten sicherlich auch getan. Und heute, welche Bedeutung kann das Feature noch haben? Denn es wird ja hässliche Menschen geben, die sagen, Herr Kopetzky, wir verehren Ihre Arbeit und Sie dürfen auch gerne noch ein paar Jahre weitermachen. Aber insgesamt müssen wir sparen und das Feature ist teuer und also sparen wir dort.
Ja. Na gut, also wenn wir noch Radio weitermachen wollen, dann sollen wir eigentlich dort vor allem arbeiten, wo wir Heimvorteile haben. Und das ist zum Beispiel in der Akustik zunächst mal der Fall. Da müssen wir natürlich an uns arbeiten auch, dass wir wirklich so gut sind, wie es nur geht. Feature-Autoren sind ja diese berühmte eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, sie müssen alles können. Sie müssen gute Texte schreiben, sie müssen aber auch technisch versiert sein. Und sie müssen die Umwelt akustisch wirklich abbilden können. Wenn wir das vernachlässigen, und das ist natürlich eine Gefahr unter Zeitdruck und Gelddruck, dann werden wir uns wirklich irgendwann abschaffen oder zumindest selbst dazu beitragen. Also wir müssen unsere Heimvorteile einmal weiter pflegen, die Akustik, die wirklich qualitative Akustik. Und dann, was mir eben nach wie vor wichtig ist, die Subjektivität des Autors. Das ist unbedingt notwendig. Damit unterscheiden wir uns. Wir sind nicht gebunden an diese Objektivität, die man immer von uns verlangt. Die ist im Gesamtprogramm enthalten. Da sollte sie sein. Da würde ich aber auch weniger von Objektivität sprechen als von Pluralismus. Das ist mir wichtig. Objektivität ist immer so etwas, also ich habe damit nichts zu tun. Das klingt jedenfalls so. Ne? Also subjektive Stimmen, damit fing das Feature ja nach dem Krieg an. Ernst Schnabel, Peter von Zahn.
Wir machen es gerne nochmal konkret anhand von zwei aktuellen Arbeiten. Eine Arbeit wird vom Norddeutschen Rundfunk sehr, sehr passend am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, ausgestrahlt. Arbeitstitel ist Der Unbelehrbare, warum Mackie Messer aus dem Fenster sprang. Die Geschichte des Theater- und Filmschauspielers Wolf Kaiser, der sich umgebracht hat, weil er
es ist eine Art
die Veränderung nicht ertragen hat, die gesellschaftliche.
Also weitgehend. Mhm. Es gibt immer verschiedene Gründe für einen Selbstmord, aber das war ganz entscheidend. Ich hatte das Glück, sage ich jetzt in Anführungszeichen, unmittelbar nach der Wende mit ihm ein langes Gespräch zu führen, wo man merkte seine tiefe Verbitterung. Er war ein sehr naiver Gläubiger des Sozialismus, um es mal kurz zu sagen. Und plötzlich stand er da und das war alles weg. Auch beruflich. Er bekam auch beruflich keinen Fuß mehr auf den Teppich. Und ich hatte dieses lange Gespräch, wo man in jedem Satz hörte, dass der Mensch am Ende war.
Dass er lebensmüde war.
Und jetzt gab es also die Möglichkeit, noch eine Sendung zu machen zum 3. Oktober für den Norddeutschen Rundfunk in diesem Fall. Und da fiel mir das wieder ein. Und seine Lebensgeschichte umfasst natürlich die ganze Mauerzeit. Als die Mauer gebaut wurde, da fing seine große Karriere als Mackie Messer an. Kurz nachdem sie gefallen war, war für ihn alles vorbei. Und insofern habe ich das als so eine Art Parabel, so durchaus im Brechtschen Sinn verstanden und versucht auch so darzustellen.
Zweites Thema, sehr, sehr aktuell durch einen spanischen Film, ich auch, was ist schon normal, mit einem hinreißenden Hauptdarsteller, ein Mann mit Down-Syndrom, der tatsächlich als erster in Europa mit diesem Handicap einen Hochschulabschluss absolviert hat. Sie arbeiten an einer Liebesgeschichte, ein Down-Syndrom-Paar, er 30, sie 27. Und das Ganze gestaltet sich nicht ganz leicht.
Nein, das ist gar nicht leicht. Mein Sohn ist Fotograf und er hat eine Ausstellung gemacht in Fulda mit Kindern mit und ohne Down-Syndrom mit der Überschrift Unsere Kinder. Also wir haben keinen Unterschied gemacht. Bei dieser Gelegenheit habe ich eine Familie kennengelernt, die drei junge Frauen bei sich haben seit Jahrzehnten schon. Die älteste ist bald 40. Alle mit Down-Syndrom. Und eine von denen hat sich nun verliebt in einen jungen Mann mit Down-Syndrom. Und ich versuche das zu verfolgen bis zum Ende dieses Jahres, weil so Liebesgeschichten natürlich viele Wendungen nehmen. Und gerade in diesem Fall ist es im Moment sehr, sehr spannend, ob die überhaupt jemals wieder zusammenkommen, zumal die beiden Familien nicht ganz einig sind, ob sie das fördern sollen oder eher verhindern. Und das ist eine Grunddiskussion auch, die da geführt wird. Das ist immer ganz wichtig, dass man nicht nur jetzt eine schöne Geschichte erzählt, sondern es muss ein großes, viele Menschen interessierendes Thema sein.
Darf ich Sie noch mal was Privates fragen? Also abgesehen Bitte. Davon, dass Sie ja permanent Arbeit und Privates mischen, indem Sie mit Ihrer Frau zusammen arbeiten, reisen, planen, ja, recherchieren, produzieren. Wie wird denn der 70. Geburtstag am 4. September gefeiert?
Den werden wir richtig feiern in unserem kleinen Garten in Fulda. Das ist natürlich viel schöner als in Berlin. Dort hat man nur einen kleinen Balkon mit einmal zwei Metern. Und unser Garten ist ein bisschen größer. Und da laden wir alle ein, die wir so kennen in Fulda, den ganzen Tag über. Also da ist frei.
Macht Ihnen die Zahl Sorge? 70?
Lieber Gott, ja, feiern sollte man es eigentlich nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich denke einfach nicht drüber nach. Ich habe immer nach vorne geguckt, nie nach hinten. Wenn ich nach hinten gucke, da wird es mir vielleicht ein bisschen schwindelig. Eigentlich macht es mir keine Sorge. Nein.
Und die Geige wird rausgeholt am Geburtstag?
Ja, das kann sein, ja.
Auf Kreisliga-Niveau. Figaro trifft Helmut Kopetzky. Ich danke herzlich
danke auch
für den Besuch. Das war Figaro trifft in der Redaktion von Angelika Zapf, Musikzusammenstellung Alexander Gosch. Mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche an dieser Stelle bei Figaro trifft Jan-Hendrik Olberts, gewesener Kultusminister des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und ab dem 18. Oktober neuer Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin.
MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks.